Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Simon und das hier ist Folge 8 von Tischlein deck dich, eurem Wirtschaftsphilosophie- und Liebespodcast. Ich freue mich jetzt schon wieder die Zeit gefunden zu haben und es geht doch Schlag auf Schlag, sage ich euch. Es ist unglaublich. Der Wahn hat mich wirklich erfasst. Ich kann mich nicht mehr dagegen wehren zu podcasten und greife hier schon wieder nach dem Mikrofon innerhalb von einer Woche jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich. Und es wird rasant weitergehen heute. Ich hoffe, ihr seid alle noch fit und auf den Beinen, dass keiner umgefallen ist wegen dem Coronavirus. Wir leben in Zeiten des Gesundheitswahns und man sieht es wieder an allen Ecken und Enden in den Medien. Jeder ist besorgt, sich zu infizieren. Aber ich kann euch eine gute Nachricht geben. Hier im Podcast besteht keine Ansteckungsgefahr, aber Infektion mit mitreißenden Ideen ist tatsächlich möglich und beabsichtigt. Und da wollte ich euch eine Triggerwarnung aussprechen. Aber soweit die Vorrede. Ich sage euch, ich bin begeistert von meinen letzten Podcasts. Vor allem die letzten drei, glaube ich, waren schon von einer ganz ordentlichen Qualität, mit der ich absolut zufrieden bin. Und dann habe ich mir auch nochmal die Nummer 4 angehört über Hunter Thompsons Text. Da war ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Das alles war ein ganz schön schleppender Podcast da. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Ich habe mir gedacht, das ist ja auch wichtig, diesen Weg aufzuzeigen, den ich gehen musste, um zum Mikrofon zu gelangen und um diese Kraft zu finden, zu sprechen. Das war damals noch ein bisschen schmerzhaft, als ich diesen Text über Thompsons Geschichte da aus Palm Beach aufgenommen habe. Und heute, denke ich, fällt es mir schon ein Stück weit leichter. Die Themen, die ich für heute vorbereitet habe, sind auch schon gut bekannt und ich glaube, wir werden uns da schnell zurechtfinden. Na gut, noch dieser Hinweis, der dritte Podcast wird dann auch irgendwann erscheinen, hat sich noch eher im Rahmen der Wirtschaftspolitik bewegt und ich war dann auch nicht so überzeugt von der Qualität, aber ich werde das demnächst dann auch hochladen, dann ist alles vollständig und die ersten drei Podcasts haben sich dann mit Wirtschaft beschäftigt, dann der Schwenk hin zur Literatur und dann die letzten drei eher mit Philosophie, Liebe und solchen theoretischen Überlegungen. Heute glaube ich, ist es eine ganz gute Tradition, ein Gedicht von Welbeck zunächst mal vorzulesen. Und zwar habe ich hier seinen dicken Gedichtband vor mir und das Gedicht, das ich jetzt ausgewählt habe, kommt aus dem ersten Teil davon, das heißt aus einem Band, der heißt Der Sinn des Kampfes. Das war Welbecks erster Gedichtband, wie ich meine. Also, wie schon letztens erwähnt, wir verfolgen die Entwicklung eines Autors ein bisschen chronologisch, damit wir mitbekommen, welche Schritte haben sich da ergeben in seinem Denken und was war die Biografie seiner Ideen. Ich lese dieses Gedicht vor. Die reglosen Momente, die man fast verstohlen erlebt und die kleinen Tode, kleinen Autodafés. Es ging auf 2 Uhr und in der Stadt war es heiß. Es wimmelte von Bustiers an den Tischen vor den Cafés. Und alles machte sich zur Fortpflanzung bereit. Menschliche Verhaltensweisen, gebleckte Zähne, gezwungenes Lachen. Die fortwährende Unmöglichkeit zu handeln. Bruchstücke des Lebens erträumt, doch bald schon wieder uninteressant. Die Menschen liefen zwischen den Mauern der Stadt hin und her, Fluten auf dem Boulevard, tragbare Telefone, Sorge, ob die Verbindung steht, feindseliger Einsatz des Blicks. Alles funktioniert, alles kreist und meine Nerven liegen blank. Das war Welbecks Gedicht. Ein merkwürdiger Vokabel kommt davor, Autodafés, das habe ich gerade nochmal nachgegoogelt, das war so ein Begriff aus der Inquisition, wenn jemand verurteilt wird, dann wurde irgendwie so öffentlich zu Gericht gesessen und dann das Urteil verkündet, das nennt man ein Autodafé. Also Welbeck sagt hier, wenn man durch die Stadt geht, dann ist es so, dass man ständig verurteilt wird, diese kleinen Tode stirbt. Das ist sehr interessant. Man ist da auf einem Marktplatz, auf einem fiktiven, und wird als Mensch bemessen. Und da sagt der Mann, alle machen sich bereit zur Fortpflanzung. Das heißt, es wird ermessen, wie hoch ist unser sexueller Wert, wie ist unsere Attraktivität beim anderen Geschlecht. Das spürt also hier das lyrische Ich beim Durchschreiten der Stadt und sagt dann am Ende, er fühlt sich ein bisschen ausgelaugt oder seine Nerven liegen blank. Auch interessant der Satz, dass Sorge besteht, ob die Verbindung steht. Das heißt, da sind Menschen und tippen hektisch auf ihre Telefone und dann steht die Verbindung. Ah, endlich. Feindselige Blicke schwirren umher. Aber was wollen wir eigentlich mit dieser Verbindung, wenn wir eine Verbindung über ein Telefon aufbauen? Dann senden wir Informationen aus und glauben, dass wir dadurch etwas an Wahrheit gewinnen. Wir denken, ja, in diesem Moment fühlen wir uns lebendig und fühlen uns als Teil des Lebens. Das mit der Information ist nur so etwas, was mir im Kopf rumgeht, seit wir im Podcast diesen Text behandelt hatten von Houellebecq über die Architektur und wie die Information die Grundsubstanz unseres Zeitalters ist und die Architektur den Fluss der Information nicht hemmen darf, genauso wenig wie die Menschen heutzutage etwas Eigenes darstellen können. Das heißt, sie sollen nicht mehr eigen sein, sondern sollen offen sein für die Informationen, die da empfangen werden können von der Gesellschaft. Es ist doch schön, dass ihr jedenfalls meine Stimme empfangen könnt. Und jetzt möchte ich hier weitermachen mit Houellebecqs erstem Roman, Ausweitung der Kampfzone, erschien so in den 90ern, irgendwann, genau genommen 1994. Ja? Interessant. Die Originalausgabe erschien 1994 unter dem Titel Extension du Domaine de la Lutte. Also genau das, Ausweitung der Kampfzone. Was damit gemeint ist, kann man sich ja schon vorstellen. Es gibt diese beiden Kampfzonen in Houellebecqs Denken, die Sexualität und die Wirtschaft. Theoretisch sind das dann ja zwei getrennte Ebenen, das heißt zwei Kampfzonen, wo wir uns vielleicht mal hineinbegeben. Wir gehen halt mal aus, so samstagabends in eine Bar, in eine Disco, und da sind wir dann auf dem Kampffeld der Sexualität. Aber man könnte dann ja sagen, wenn wir daheim sind, da sind wir doch nicht im Kampf, da sind wir dann ja sicher. Genau das, was unsere Generation, die Millennials, so anstreben, diese Sicherheit in den privaten Beziehungen und sich da geborgen fühlen. Aber ist es wirklich so, sind wir da außerhalb der Kampfzone? Oder weitet sich diese Kampfzone vielleicht nach und nach aus? Und Houellebecq hat das hier schon vor 25 Jahren beschrieben, dass es kein Entkommen aus der Kampfzone gibt. Das ist die Frage. Ich möchte hier jetzt erstmal eine Stelle vom Anfang des Romans vorlesen. Was mich so daran erinnert, an die Situation, wo ich jetzt meinen ersten Arbeitsplatz angetreten habe. Denn Houellebecq spricht hier davon, dass man eintritt in die Welt der Erwachsenen. Man tritt irgendwie ein in eine Zone. Also ich lese hier mal vor. Auch Sie haben sich für die Welt interessiert. Das ist lange her. Versuchen Sie bitte, sich daran zu erinnern. Das Gebiet der Vorschriften hat Ihnen nicht mehr genügt. Sie konnten nicht länger im Gebiet der Vorschriften leben. Also mussten Sie in die Kampfzone eindringen. Versetzen Sie sich bitte genau an diesen Zeitpunkt zurück. Es ist lange her, nicht wahr? Erinnern Sie sich. Das Wasser war kalt. Jetzt sind Sie weit weg vom Ufer. Oh ja, wie weit weg Sie vom Ufer sind. Lange Zeit haben Sie an die Existenz eines anderen Ufers geglaubt. Jetzt nicht mehr. Trotzdem schwimmen Sie weiter und jede Ihrer Bewegungen bringt Sie dem Ertrinken näher. Ihre Lungen brennen, das Wasser kommt ihnen immer kälter vor. Sie werden sterben, jetzt gleich. Es ist nichts. Ich bin da. Ich lasse Sie nicht fallen. Lesen Sie weiter. Erinnern Sie sich noch einmal an Ihr Eindringen in die Kampfzone. Interessant, da wird also so ein bisschen mit dieser Metaebene gespielt. Der Autor versetzt den Leser hier in Angst und nur um ihm dann zu sagen, ach, es ist doch nur ein Roman, was denkst du dir hier? Ich hab dir vielleicht ein bisschen Angst gemacht mit meinen Worten, aber bitte. Aber ja, es ist schon sehr viel dran an dem, was er da schreibt, nämlich wenn wir in die Berufswelt eintreten, dann treten wir in eine Kampfzone ein und wir spüren ein kühles Wasser, wir spüren, dass wir jetzt schwimmen müssen. Und wozu? Wozu dieses ganze Hamsterrad? Weil man am Anfang eben noch an die Existenz eines anderen Ufers glaubt und glaubt, dass es Sinn macht zu schwimmen und dass wir damit einem Ziel näher kommen. Und mit der Zeit, sagt der Autor hier, geht dieses Gefühl verloren, aber man schwimmt ja trotzdem weiter. Und überhaupt, warum das so negativ interpretieren? Ich denke, das ist doch auch ganz schön, der Kampf gehört halt zum Leben. Und vielleicht kann man dem Leben ja trotzdem noch etwas Positives abgewinnen. Auch wenn Houellebecqs Romane natürlich eher allesamt eher in negativen Ton gehalten sind. Ich habe hier dann eine Stelle etwa in der Mitte des Buches, da resoniert der Protagonist so ein bisschen über diese Welt. Er fährt so aus der Provinz Frankreichs zurück nach Paris und sieht dort die Landschaft vorüberziehen im Zug. Und ich lese hier mal vor. Ich bin gezwungen, mich der Landschaft zuzuwenden. Seltsam, jetzt kommt es mir vor, als sei die Sonne wieder rot wie auf der Hinreise. Aber es ist mir ziemlich egal. Auch 5 oder 6 rote Sonnen würden den Lauf meiner Betrachtung nicht im Mindesten ändern. Ich liebe diese Welt nicht. Ich liebe sie ganz entschieden nicht. Die Gesellschaft, in der ich lebe, widert mich an. Die Werbung geht mir auf die Nerven. Die Informatik finde ich zum Kotzen. Meine ganze Arbeit als Informatiker besteht darin, die Grundlagen, Vergleichsmöglichkeiten und Kriterien rationaler Entscheidung zu vervielfachen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Offen gestanden, das ist sogar eher negativ. Eine sinnlose Behinderung für die Neuronen. Dieser Welt mangelt es an allem, außer an zusätzlicher Information. Schließlich die Ankunft in Paris. Düster wie immer. Nun gut, das war dieser Auszug, den ich hier vorlesen wollte, und das ist vielleicht eher negativ auf den ersten Blick. Aber man muss ja auch erstmal die Zustände auf der Welt richtig beschreiben, wenn man eine Lösung für ein Problem finden will. Und ich glaube nicht, dass man Houellebecq hier zum Vorwurf machen kann, er würde alles schlecht reden, sondern meiner Meinung nach findet er hier schon eine treffende Ausdrucksweise. Das heißt, vielleicht nicht für jeden, aber es ist doch schön, dass jemand sich diese Mühe gemacht hat, etwas auszudrücken, was vielleicht für viele Menschen ansprechend sein kann oder was viele Menschen auf sich beziehen könnten. Und es ist ja nicht so, dass es tatsächlich nichts gäbe in dieser Welt, wofür es sich zu leben lohnen würde. Es gibt ja, wenn wir bei Houellebecq nachlesen, tatsächlich Sachen oder Ideen, an die er auch glaubt und von denen er sagt, ja, da steckt etwas dahinter und das lohnt sich zu ergründen. Es ist tatsächlich besser, nicht heute schon zu sterben, auch wenn diese Gesellschaft in diesem Zustand, in dieser Zeit tatsächlich ein bisschen unerträglich ist. Die Informatik breitet sich natürlich immer weiter aus jetzt, 25 Jahre später. Die Informationsmöglichkeiten damals ja schon so enorm, wie Houellebecq sie hier beschreibt, werden immer weiter multipliziert und es gibt überhaupt keinen Überblick mehr. Diese Behinderung unserer Neuronen hat natürlich jetzt nach einem Vierteljahrhundert später nochmal ganz neue Dimensionen erreicht und wir sehen, wie sie uns krank macht. Aber nichtsdestotrotz will ich dann hier mal weitergehen zu dem eigentlichen Kernstück vielleicht des gesamten Romans, der übrigens ein sehr schmaler Roman ist, also nicht sehr schwer zu lesen, 170 Seiten, kann ich nur empfehlen, auch wenn es wie alle Romane Houellebecqs ein bisschen natürlich holprig zu lesen ist, nicht so eine ganz klare Geschichte, die verfolgt wird, sondern, wie man hier sieht, philosophische Überlegungen immer wieder eingeflochten. Ich wollte hier mich also beziehen auf das siebte Kapitel und da führt der Autor einen Trick ein. Er sagt also, er hätte da sich mal in seiner Jugend eine Tiererzählung ausgedacht und das Interessante ist, also wir haben hier einen Text, wo jetzt der Protagonist behauptet, er selbst hätte einen Text geschrieben und diesen jetzt zufällig mal wieder entdeckt, zufällig durch eine Erinnerung, die da raufkam, hat er diesen Text mal wieder in die Hand genommen. Aber dieser Text selbst, sagt schon, ist eine Tierfabel und und hat den Titel Gespräche zwischen einem Dackel und einem Pudel. Also der Dackel erzählt hier und beschreibt hier eine Situation, wie er mit seinem Freund dem Pudel entlang am Strand ging und dort ein schönes Mädchen sah, das da mit einem Ball spielte. Ich lese hier mal vor. In diesem Augenblick blieb ich vor einem jungen Mädchen stehen, das etwa 14 Jahre alt sein mochte. Sie spielte mit ihrem Vater Federball oder irgendein anderes Spiel, das man mit Schlägern und einem Flugkörper spielt. Ihre Kleidung trug die Spuren ehrlichster Schlichtheit, da sie im Badeanzug ging und überdies ihre Brüste nackt waren. Dennoch, und in diesem Stadion kann man sich vor so viel Ausdauer nur verneigen, signalisierte ihr ganzes Verhalten die Entfaltung eines ununterbrochenen Verführungsversuchs. Die aufsteigende Bewegung ihrer Arme in dem Moment, da sie den Ball verfehlte, besaß den Vorteil, jene beiden ockerfarbenen Kugeln vorzuschieben, die eine bereits mehr als erwachsene Brust bildeten, wurde aber vor allem von einem zugleich vergnügten und enttäuschten Lächeln voll intensiver Lebensfreude begleitet, das sie offensichtlich allen Jünglingen im Umkreis von 50 Metern widmete. Nun gut, da ist also beschrieben eine Situation am Strand und dieses Mädchen versetzt offenbar alle Jungen dort in der Umgebung in helle Aufregung. Das soll dann der Einstieg sein in diesen Text und der Autor, der Dackel, also stellt sich da die Frage, warum verbringen Jungen und Mädchen, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben, ihre Zeit damit, miteinander zu flirten und sich gegenseitig zu verführen? Jetzt könnte man ganz einfach sagen, das ist natürlich das Erwachen des geschlechtlichen Begehrens, das ist ja ganz einfach zu erklären. Und hier der Autor schreibt dazu, ja, ich habe diesen Standpunkt lange geteilt, er kann sich rühmen, an seiner Seite die frostige Klarheit der Grundlinien des Denkens, als auch die robuste zentripetale Kraft des gesunden Menschenverstands zu mobilisieren. Es könnte daher kühn, ja selbstmörderisch scheinen, frontal gegen diese unwandelbaren Fundamente anzugehen. Ich werde es nicht tun. Also, es ist natürlich eine Binsenweisheit, ja, der Sexualtrieb entwickelt sich da in diesem Alter, in der Jugend, und da ist es ja logisch, dass man dann Zeit darauf verwenden will, das andere Geschlecht zu verführen. Aber es geht hier um mehr. Der Text geht hier weiter. Um was geht es also mehr? Was steckt da noch weiter dahinter? Man kann es nicht so genau beschreiben. Es ist wirklich schwierig. Wir sind da wirklich in trüben Fahrwasser. Wir reden hier über Begehren, über Lust, über Sex oder auch Liebe. Jedenfalls im Text lesen wir dann: Dennoch haben mich bestimmte ernsthafte Indizien wie ein Kranz seltsamer Tatsachen nach und nach dazu geführt, die Existenz einer tieferen und verborgeneren Macht zu vermuten, einen wahrhaft existenziellen Knoten, von woher das Begehren durchsickert. Ich habe das bisher niemandem mitgeteilt, um das Vertrauen in meine geistige Gesundheit nicht zu gefährden. Doch meine Überzeugung ist gefestigt und es ist Zeit, alles zu sagen. Ein sehr schöner Satz für einen Podcast. Ich teile hier tatsächlich viele Einschätzungen Wellbecks und sage auch, ja, es ist Zeit, alles zu sagen. Vielleicht noch nicht alles, aber jedenfalls redet er hier von einem existenziellen Knoten. Wir sind hier also eine Metapher für die Liebe als tiefe Macht, die darüber hinausreicht, dass man nur irgendwelche Triebe hat, die befriedigt werden müssen. Aber man kann es nicht davon abtrennen. Natürlich ist das die Grundlage dafür, die Biologie, die uns das erst ermöglicht, dann die Kultur, die uns gewisse Höflichkeitsformen und Beziehungsmodelle mit an die Hand gibt, die wir dann nutzen können. Und all das kommt dann zusammen und verbindet sich zu einem existenziellen Knoten, sodass wir die Liebe tatsächlich spüren können. Jetzt wird es ein wenig wissenschaftlich. Also, der Autor stellt dann ein Gedankenexperiment an. Betrachten wir zum Beispiel ein Paar, nennen wir sie François und Françoise, ein Paar junger Leute und sie verbringen jetzt in einer Gruppe von jungen Leuten eine Ferienwoche irgendwo. Und da sehen wir dann, Françoise und François verbringen ca. 37% ihrer Zeit damit, sich gegenseitig zu küssen, einander zu liebkosen und mit den Zeichen der größten Zärtlichkeit zu überhäufen. Jetzt aber das Experiment. Lassen wir diese soziale Umgebung wegfallen. Also die zwei sind jetzt nicht mehr mit der Gruppe von Freunden da in den Ferien, sondern sie sind allein. Dann fällt der Prozentsatz sogleich auf 17. Was will man uns damit sagen? Also ich kann es nur so verstehen, dass wenn wir unter Freunden sind, dann wollen wir natürlich auch unsere Liebe darstellen. Und es liegt ja auch gerade die Lust darin, dabei gesehen zu werden, wie man ein schönes Mädchen küsst. Also man kann es ja nicht davon trennen, habe ich jetzt nur Lust auf sie oder tatsächlich Lust darauf, an einem sonnigen Tag hier am Strand zu sitzen oder von einer Gruppe Freunden umgeben zu sein oder im Café zu sitzen und dabei gesehen zu werden, wie ich hier zusammen bin mit diesem schönen Mädchen. Das kann man nicht trennen und das eine, das, was wir hier rauslesen können, ist, dass die Liebe eine kulturelle Lust ist und nicht aus uns selbst kommt, wie ja auch schon in den letzten Podcasts besprochen. Das, denke ich, ist das, was ich hier rauslese aus dieser Differenz zwischen 37% Liebkosungen und nur 17%, wenn die beiden allein sind. Dann ein weiteres Beispiel. Da holt er jetzt ein wenig aus. Ein Mädchen namens Brigitte Bardot, das angeblich in seine Abschlussklasse ging, und sie war eben nicht gerade eine Schönheit, steht sogar, sie war von abstoßender Hässlichkeit. Sie war dick, pummelig, mit verschiedenen Wülsten an den Scharnieren ihres plumpen Körpers. Aber selbst eine Abmagerungskur hätte ja nicht viel genützt bei ihr. Die Haut war gerötet, Gesicht war breit, platt. Das ist natürlich eine schwierige Situation. Und wenn wir jetzt davon reden, von dem sexuellen Marktplatz, wo der Marktwert des Einzelnen bestimmbar ist, dann hat dieses Mädchen Brigitte natürlich ein hartes Los gezogen und muss damit leben, als nicht begehrenswert angesehen zu werden. Und sie muss also damit leben, zu sehen, wie ihre Klassenkameraden langsam die ersten sexuellen Erfahrungen machen, wie die Jungen die Mädchen umkreisen und umschwärmen. Und was denkt sie sich dabei? Da wird im Text die Frage gestellt, konnte sie sich, wenn auch nur im Traum, vorstellen, dass ein junger Mann aus guter Familie, Student der Medizin, eines Tages den Plan fassen könnte, sie in einem Cabrio mitzunehmen, um die Abteien der normannischen Küste zu besuchen? Ist so eine Beziehung wirklich denkbar für sie? Oder ist da einfach alles zu spät, alles verloren, weil wir ein Modell haben, wo nur die Schlankheit zählt und wo äußere Hässlichkeit äußerst schlecht bewertet wird und wo man dann wenig Chancen hat und wo man wenig attraktiv wirken kann auf andere, egal was man zu tun versucht. Aber jetzt hat der Autor hier gesagt, aus welchen Gründen auch immer, hat er sich ihr dann mal angenähert in der Schule. Natürlich nicht mit dem ehrlichen Bedürfnis, mit ihr zu schlafen oder eine wirkliche Beziehung mit ihr anzufangen. Es kommt da nicht ganz raus, was seine Motive waren, aber vielleicht tatsächlich ein bisschen aus Mitleid oder weil er einfach das nicht länger ertragen hat, zu sehen, wie sie behandelt wurde dort in der Klasse. Er hat einfach nur die ersten Schritte unternommen und ein paar Gespräche mit ihr angeknüpft. Er sagte dann zum Beispiel: "Ach, Brigitte, du hast ein neues Kleid an, wie schön." Und er sagt, gleichzeitig tat es auch weh, das zu sagen. Das war ziemlich abscheulich, auch wenn er damit die Wahrheit sagte. Denn die Tatsache ist verblüffend und dennoch real. Sie wechselte ihre Kleider. Dann geht es weiter. "Ich erinnere mich sogar, wie sie einmal ein Band im Haar trug. Oh Gott, man hätte sie für einen Kalbskopf mit Petersilie halten können. Ich bitte sie im Namen der ganzen Menschheit um Vergebung. Das Liebesbedürfnis ist tief bei Menschen. Es senkt seine Wurzeln in ganz erstaunliche Tiefen. Und die tausend kleinen Verästelungen dringen bis in den Stoff des Herzens. Trotz der Lawine von Erniedrigungen, die gewöhnlich ihr Leben bestimmte, hoffte und wartete Brigitte Bardot." Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hofft und wartet sie wahrscheinlich noch immer. Eine Viper hätte sich an ihrer Stelle bereits umgebracht. Die Menschen trauen sich zu viel zu. Naja, damit endet dieser Abschnitt über Brigitte. Es ist hier trotzdem noch nicht das letzte Wort gesprochen über die Liebe. Es ist ja nur gesagt, dass es gewisse Härtefälle gibt, wo wirklich äußere Bedingungen so zusammenkommen, die äußere Hässlichkeit, dass es irgendwie unmöglich wird, eine Person zu lieben, oder man müsste schon extremes Glück haben oder sich da zusammenfinden. Aber jedenfalls leben wir da in einem, nun ja, die Liebe kommt von der Gesellschaft und wird so definiert, aber die Gesellschaft bringt uns auch diese Vergleichsmaßstäbe und diese Ansätze, uns unsere Attraktivität zu bewerten. Und das sorgt natürlich dann auch für Schmerzen und für Leiden. Und hier für die arme Brigitte gibt es tatsächlich nicht viel zu tun. Der Protagonist hier hat es ja wenigstens versucht und dann aufgegeben. Was soll man tun? Da habe ich keine Antwort. Aber das heißt nicht, dass Liebe grundsätzlich unmöglich wäre. Wenden wir uns jetzt dem letzten zentralen Teil dieses kleinen Texts zu, also dieser Fabel da von dem Dackel. Zunächst mal sagt er, man könnte jetzt ja einwenden, am Anfang des Texts haben sie immer nur von Sexualität gesprochen und jetzt im letzten Abschnitt auf einmal unter der Hand den Begriff der Liebe eingeführt. Ist das nicht ein Widerspruch? Da sagt er nur, nein. Inkohärenz, Widerspruch, nein. Eine weitere Aussage finden wir hier nicht, aber ich denke, das kann man schon ganz gut so stehen lassen. Sex und Liebe gehören zusammen und es macht tatsächlich wenig Sinn, getrennt darüber zu sprechen. Eine weitere scharfe Bemerkung liegt darin, dass er jetzt das Gegenargument oder eine mögliche Kritik erwähnt. Naja, alle diese Beispiele sind jetzt ja aus dem Bereich der Jugend gewählt, der Adoleszenz. Das heißt, das mit den beiden Verliebten, François und Françoise, und jetzt mit Brigitte. Alles Beispiele aus der Adoleszenz, aber lässt sich das wirklich so aufs Leben übertragen? Kann das wirklich repräsentativ sein? Und da sagt der Autor dazu: "Diesem freundlichen Opponenten erwidere ich, dass die Adoleszenz nicht nur ein wichtiger Lebensabschnitt ist, sondern der einzige Abschnitt, in dem man im vollen Sinn des Wortes von Leben sprechen kann." Seine Meinung ist also in diesem Abschnitt des Lebens entfalten sich die Triebe und da fühlen wir wirklich, was es bedeutet zu begehren und da spüren wir so eine unglaubliche Wucht und eine Macht, die uns ergreift und danach ist alles nur noch Erstarrung. Es löst sich in Verhaltensmodellen auf, steht hier, die nichts weiter als erstarrte Kräfte sind. Dann gibt es so ein Oszillieren und irgendwann geht das dann dem Ende entgegen und man lebt nur noch vor sich hin, man wartet auf den Tod. Der Mensch ist also ein verminderter Heranwachsender, schließt er hier. Und ich würde dem soweit zustimmen, ja, also dieser Satz, nur in der Jugend kann man wirklich in dem vollen Sinne von Leben sprechen. Ja, ich glaube schon, dass das stimmt und ich finde es merkwürdig, dass es scheinbar nicht so viele andere diese Erfahrung gemacht haben wie ich, aber für mich trifft das schon so ein bisschen zu und ich hatte auch dieses Gefühl beim Übergang dann von der Jugend ins Erwachsenenalter, dass da tatsächlich so eine Erstarrung einsetzt oder dass das, was wir mit Leben meinen und die Lebenskraft, dass das tatsächlich in dieser Phase der Jugend zum Ausdruck kommen kann und sich da frei entfalten kann. Und später, ja, es ist ja nicht schlimm, aber es ist jedenfalls mein Empfinden, dass dann langsam so eine Erstarrung einsetzt und diese Kräfte nur noch wie eine dicke, klebrige Masse dahin fließen, bis sie irgendwann vollständig zum Stehen kommen. Und wie Pfaller ja in den letzten Podcasts haben wir das gehört, dass man immer weniger Lust an Sex hat, das geht heute dann ja schon früher los, schon in den 20ern dann, dass man dann sich sagt, ach, es ist eigentlich auch besser, wenn ich keinen Sex habe. Und deshalb ist es doch ganz gut, sich wenigstens mal damit zu beschäftigen und sich zu überlegen, wenn man wenigstens noch diese Lust spüren kann und so vielleicht ein bisschen sich so nachspüren, nach dem Vorbild spüren kann, wie damals in der Jugend, ist es doch auch schon eine Leistung und ist etwas, was nicht selbstverständlich ist. Jetzt aber zum zentralen Theorem dieses Texts. Das ist der Satz, die Sexualität ist ein System sozialer Hierarchie. Das heißt, wenn wir uns einen Partner wählen, dann wählen wir zunächst einmal einen Partner, der unserem eigenen Wert entspricht. Und dann wählen wir so aus, dass wir unseren eigenen Platz in der Pyramide, in dieser Hierarchie der Gesellschaft damit festigen oder vielleicht auch nur markieren, um uns selbst zu vergewissern, wo wir stehen und weil wir so unsicher geworden sind über unser Ich und über unser Selbst in diesem neoliberalen Zeitalter, können wir dann wenigstens da noch so eine Definitionsgrundlage finden und sagen, ja, diese Hierarchie, da gliedere ich mich irgendwo ein. Und wenigstens das gibt es ja, was uns noch bewerten kann. Jetzt kommt ein sehr poetischer Abschnitt, den möchte ich hier mal vorlesen. Also das zentrale Theorem ist ausgesprochen, aber noch nicht so ganz erklärt. Aber jetzt kommen wir langsam dem Ende des Textes entgegen. Ich lese vor. In diesem Stadium werde ich mehr denn je meine Formulierung mit der nüchternen Hülle gedanklicher Strenge umgeben müssen. Der ideologische Feind kauert oft in der Nähe des Ziels und mit einem langen, hasserfüllten Schrei wirft er sich vor der letzten Kurve auf den unvorsichtigen Denker, der, trunken von den ersten Strahlen der Wahrheit, auf seiner blutleeren Stirn dummerweise vergessen hat, sein Hinterland abzusichern. Ich werde diesen Fehler nicht wiederholen und darauf vertrauend, dass sich die Armleuchter des Staunens in euren Gehirnen von selbst entzünden, die Ringe meines Denkens weiterhin mit der stillen Mäßigung der Klapperschlange abrollen. Und dann kommt dieser wunderbare Satz. Im zweiten Beispiel habe ich heimlich den Begriff der Liebe eingeführt, während sich meine Argumentation bis dahin auf die reine Sexualität gestützt hatte. Widerspruch? Inkohärenz? Genau, soweit hierzu. Wir haben jetzt also eine eher bedrückende Definition der Sexualität gesehen. Sie ist ein System sozialer Hierarchie, die dient dazu, Unterschiede zu markieren. Jetzt aber vielleicht etwas, was ein wenig aufweiten kann oder was ein wenig dem Ganzen noch das Ganze doch umdrehen kann und um 180 Grad diese Aussage umkehren. Nachdem ich mein Denken mit den Fällen der Einschränkung gespickt habe, kann ich nun hinzufügen, dass der Begriff der Liebe trotz seiner ontologischen Zerbrechlichkeit alle Eigenschaften einer wunderbaren operativen Kraft enthält oder bis vor kurzem enthielt. In Eile geschmiedet hat er auf der Stelle großen Anklang gefunden und bis zum heutigen Tag gibt es nur wenige, die deutlich und entschieden darauf verzichten zu lieben. Dieser durchschlagende Erfolg sollte eigentlich eine Übereinstimmung mit wer weiß welchem grundlegenden Bedürfnis der menschlichen Natur beweisen. Ich werde mich aber hüten, vor diesem Punkt auch nur die knappste Hypothese über die Natur des erwähnten Bedürfnisses zu formulieren. Wie dem auch sei, die Liebe existiert, da man ihre Wirkung beobachten kann. Das ist ein großartiger Satz, finde ich. Das ist so wissenschaftlich. Wenn wir an die Physik denken, an die Quantenphysik, dann ist es da ja auch so, wir können das Experiment nicht mehr trennen davon, von der Beobachtung. Also durch das Experiment greifen wir schon ein in unsere Messergebnisse und müssen das berücksichtigen. Die Quantentheoretiker müssen sich deshalb also abwenden von so einer Vorstellung von Realität, wo man davon ausgeht, es ist doch alles klar definiert und wenn wir nur genau genug hinschauen könnten, dann würden wir ja sehen, was da vor sich geht. Nein, wir können halt nicht genau hinschauen, weil wenn wir hinschauen, dann muss da ja schon ein Photon kommen auf unser Auge und dieses Photon verschwindet dann in unserem Auge. Das heißt, allein dieser Akt des Sehens hat ja schon wieder eine Auswirkung auf die Umwelt. Was ich damit sagen will, ist nur, die Quantentheoretiker, so wie ich es verstehe, aber da bin ich jetzt kein Experte, müssen sich dann halt auch zurückziehen auf eine Position, die sagt, wir machen ja eine Wissenschaft von dem, was man beobachten kann, von dem, was wir gelernt haben. Aber Realität wissen wir eigentlich nicht, was das sein soll. Und genau das kommt hier ja auch zum Ausdruck. Der Autor, dem ist es viel zu heikel, hier wirklich eine Aussage zu machen. Ja, was ist denn jetzt dieses verdammte Bedürfnis, um das es da geht, das uns so sehr zur Liebe hintreibt? Nein, er sagt einfach, da will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen, sondern ich will einfach nur sagen, die Liebe existiert, weil man ihre Wirkungen beobachten kann. Weil ich mich vielleicht verliebt fühle und dadurch etwas Dummes tue oder spüre, dass ich da Handlungen vollziehe, die irgendwie irrational sind, kann ich sagen, ja, da sieht man also eine gewisse Wirkung und daher existiert die Liebe. Und hier dann der letzte entscheidende Punkt, da lässt er sich ein bisschen aus über die Vagina. Dann aber der Satz, in Wirklichkeit dient die Vagina oder diente bis vor kurzem zur Reproduktion der Spezies. Ja, der Spezies. Dann klingt der Text hier so aus, das Werk blieb ein bisschen wirr und unvollendet. Und dieses Buch ist jetzt so zur Hälfte durch. Es gibt aber viele weitere schöne Stellen, die ich dann vielleicht noch behandeln kann. Jetzt aber nochmal zu diesem Satz. Die Vagina dient der Reproduktion der Spezies. Ich verstehe ihn so, dass wir es beim Sex halt nicht nur mit Lust zu tun haben und damit uns zu verausgaben, ein Trieb. Nun gut, ein Trieb, ja, aber dieser Trieb führt uns hin zur Reproduktion der Spezies. Jetzt kann man sagen, das ist deprimierend, diese Lust, dieses großartige Gefühl der Liebe oder des Sex nur empfinden zu können, weil man ja von der Biologie halt so dahin ja, gezwungen wurde, er irgendwie manipuliert wurde, dass einem das so gefällt, weil man dadurch die Spezies reproduziert. Aber nein, so darf man es nicht sehen, sondern es ist so aus meiner Sicht, dass die Reproduktion der Spezies, dann kommt doch zum Ausdruck, dass man Lust hat auf das Leben, dass das Leben etwas Sinnvolles ist, dass es etwas Schönes sein kann und dass es tatsächlich Sinn macht, sich fortzupflanzen und daran mitzuwirken, dass unsere menschliche Rasse eine Zukunft hat. Dieser simple Gedanke steckt da meiner Meinung nach drin und es ist ein sehr schöner Gedanke. Man kann natürlich die Wirkung der Liebe beobachten, aber die wirkliche Beobachtung liegt ja in der Tatsache, dass wir heute alle noch hier sind und dass wir hier 7 oder 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten sind. Das heißt, so viele, dass sich tatsächlich in der Vergangenheit immer wieder genug Leute gefunden haben, die sich geliebt hatten oder Sex hatten und damit die Reproduktion betrieben haben. Ich glaube wirklich, in diesem Text steckt eine Menge, was man über die Liebe lernen kann und vor allem, wie man sie positiv begreifen kann in dieser Welt, die einen vielleicht immer mehr abstößt, die nicht mehr so viel zu bieten hat. Aber sie hat dann ja doch noch dieses zu bieten und das ist es, was der Autor hier sagt, diese große operative Kraft. Der Begriff der Liebe, sagt er, da wurde irgendwie in der Eile geschmiedet, ja, vielleicht durch die Literatur im 18. Jahrhundert oder so, ich weiß es nicht. Aber irgendwie ist das dann so ins kollektive Bewusstsein durchgesickert, dass es sowas geben könnte. Und ziemlich viele Leute konnten damit was anfangen, konnten das für sich nutzen und haben gesagt, ach ja, das würde ich doch auch mal gern für mich ausprobieren. Und so sind wir heute da und haben immer noch dieses großartige Kulturgut. Ein leicht negativer Unterton liegt natürlich darin, wenn da immer steht, bis vor kurzem enthielt die Liebe noch diese große Kraft oder bis vor kurzem diente sie noch zur Reproduktion der Spezies. Das heißt, es kommt hier schon zum Ausdruck, diese Verzweiflung über die Zeit, in der wir leben, wo sich die Lebenslust ein bisschen zu verflüchtigen scheint, wo alles in einer Art Endzeitstimmung versinkt. Aber egal, das hält uns ja nicht davon ab, trotzdem an diese großartige Kraft weiter zu glauben oder zu überlegen, wie wir das für die Zukunft weiter sichern können und uns das nicht wegnehmen lassen, dieses Glück oder diese Möglichkeit des Glücks. Ich bin jetzt wirklich ausgelaugt von so vielen Gedanken, von so vielen Erörterungen. Und ich habe mir zum Schluss dann so ein Gedicht von Houellebecq zurechtgelegt, das dann, glaube ich, ganz gut hier den Schlusspunkt markiert. Ich glaube, es hat weniger mit Liebe zu tun, dieses Gedicht, sondern tatsächlich dachte ich beim Lesen daran an meine Rolle als Podcaster. Weil, naja, ich stelle mich dieser Herausforderung, ich schaffe hier Worte und Taten und ja, wie kommt man dazu, wie bringt man diese Kraft auf, zu sagen, ja, ich will jetzt meinen Senf in die Welt hinaus podcasten. Diese Frage fand ich hier ein bisschen beantwortet in diesem Gedicht. Und das ist übrigens ein Gedicht aus dem Spätwerk von Houellebecq, aus dem allerletzten Gedichtband, glaube ich. Das lese ich hier vor. Der verliebte Meister einer fiktiven Herausforderung bestätigt weder noch leugnet er in seinem unsichtbaren Zentrum. Er schafft Bedeutung, macht jede Zukunft möglich. Er errichtet, gestattet ein positives Schicksal. Spüre in deinen Organen das Leben des Lichts, atme umsichtig, genussvoll, der Mittelweg ist da, ergänzend zur Handlung. Er ist das dem Innersten der Materie eingeschriebene Phantom. Ist die Schnittmenge der emotionalen Vielfachen in einem unsagbaren, bläulichen Kern der Leere, ist die Huldigung der absoluten Klarheit, die Wurzel der Liebe, das wahrnehmende Herz. Der Mittelweg also, vom Mittelweg handelt dieses Gedicht und auch dieser Podcast ist ja ein Mittelweg. Ich muss ja den Weg finden zwischen dem Ausdruck dessen, was man fühlt und was man für wahr erachtet, aber dann muss es ja auch noch ausdrückbar sein und muss irgendwie kondensiert werden, so in eine Dreiviertelstunde oder so. Und man kann dann natürlich nicht alles sagen, aber es ist ja zumindest schon mal ein Mittelweg gefunden, denke ich mir da. Ein Mittelweg zwischen dem, was ich sagen wollte und dem, was sagbar war. Und mit diesen Überlegungen, glaube ich, kann ich euch dann wieder entlassen und hoffe, es hat Spaß gemacht. Hoffe, ich komme auch in Zukunft weiter zum Podcasten. Ob jemand zuhört, nun gut, das ist vielleicht nicht das entscheidende Kriterium. Es kann ja wirklich nicht die Grundlage unseres Denkens sein, ob jetzt welchen Erfolg man mit diesem oder jenem Projekt hat. Es kann doch einzig und allein die Grundlage sein, ob es Spaß macht und ob man fühlt, dass man da etwas Sinnvolles tut. Und ich bin jetzt so ausgelaugt von diesem Sprechakt, dass mir wirklich schon fast die Augen zufallen. Und falls ihr diesen Podcast vor dem Einschlafen hört, dann könnt ihr jetzt ja auch die Augen schließen und meine Stimme wird immer langsamer und geleitet euch da sanft in die Nacht. Und damit sage ich dann gute Nacht und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid und mit mir gemeinsam hier diese Texte erkundet. Tschüss.